Es ist ja irgendwie der Wurm drin, auch in der Weltpolitik und die große, ja, die Stabilität.
Das war eine spitze Überleitung.
Eine spitze Überleitung. Aber Herr Lochdorf, ich stelle mir manchmal die Frage, wann würde ich ein Land verlassen? Dann haben ja Professorinnen und Professoren tatsächlich von renommierten amerikanischen Universitäten das Land verlassen, sind nach Kanada gegangen und haben gesagt, in Amerika ist schon der Faschismus da. Jetzt müsste man definieren, was Faschismus ist, was es bedeutet. Aber die sagen, wenn ein Faschismusforscher sagt, ich verlasse dieses Land, weil Amerika faschistisch geworden ist, ist doch schon krass, oder?
Das ist krass, aber ich vermute mal, das bleibt immer noch ein Einzelfall. Also im Augenblick gibt es eine Agonie, Schockstarre in Amerika. Es gibt keinen richtigen politischen Widerstand, abgesehen von ein paar Bundesrichtern, die versuchen doch die Regierung irgendwie und den Präsidenten im Schach zu halten. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht. Mich haben auch die Bilder der Ausweisung der venezolanischen Gefangenen verstört. Das war ja fast wie in einem dystopischen Film über wirklich Faschismus oder Harry Potter, wenn der Voldemort wieder zurückkommt. Also es ist schon natürlich verstörend. Ein großer Luxus, man kann von Amerika nach Kanada gehen, ein sehr schönes Land. Ich kann es immer nur empfehlen, dorthin mal zu schauen. Und ich bin aber sehr vorsichtig hier bei uns. Natürlich, es ändert sich vieles. Es kann auch vieles doch schockartig passieren. Aber wir sollten sozusagen bis zuletzt den Widerstand aufrechterhalten. Ich habe das in der Familie erlebt. Mein Vater ist in den 30er Jahren weggegangen. Er ist von der Gestapo gesucht worden und stand auf der Fahndungsliste. Der ist nach Russland und glaubte damals als Linker, dass er in Sicherheit ist. Und dann kam er für 20 Jahre ins Lager. Und die meisten, die mit ihm dorthin gekommen sind, sind umgekommen. Das heißt also, ich sehe es auch jetzt, wenn ich mir das so anschaue, in der ganzen Oppositionspresse in Russland, die im Ausland erscheint, die Menschen, die aus Russland weggegangen sind, die haben es nicht einfach, jetzt irgendwo Unterschlupf zu finden, vielleicht eine Arbeit zu finden, eine Existenz aufzubauen. Also ich glaube, wir sollten bis zuletzt schauen, dass die Dinge sich nicht so zuspitzen, und ich vermute mal, Amerika, ich schreibe es noch nicht ab.
Das ist ja so ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht ein Umsturz und dann ist plötzlich alles anders. Es geht ja schleichend, dass Demokratie, Rechtsstaat und die Gewaltenteilung aufgelöst wird. Gibt es dennoch rote Grenzen, wo man sagt, also jetzt ist Schluss, jetzt ist es tatsächlich kein Rechtsstaat, keine Demokratie und kein freiheitliches Land mehr?
Ja, das ist natürlich so. Sie und ich und ein Teil unserer Zuhörer haben ja auch noch die Erfahrung der DDR. Das heißt, wir haben schon in einem Land gelebt, wo man für freie Meinungsäußerung ins Gefängnis kam. Bautzen war damals noch sehr aktiv. Das hat uns natürlich im Schach gehalten. Wir haben die Klappe gehalten, wir haben uns weggeduckt. Andererseits, mit dieser Erfahrung im Hintergrund, glaube ich, haben wir noch viel Spielraum zu sagen, ja, es ist nicht besser geworden in letzter Zeit vielleicht, aber auch gerade angesichts dass Rechtsextremisten hier an die Macht sich versuchen fast zu putschen. In Frankreich ist das der Fall, da sehen wir ja auch, die Entwicklung ist auch nicht so gut. In Amerika ist es schon ein Schritt weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir schon bereits bei einer sozusagen an einer Stelle angekommen sind, wo sozusagen resigniert sich die Konsequenzen zieht. Also wir haben noch eine Chance und ich glaube, ja, ich bin ja auch nicht mal so dramatisch in meinem ganzen Kommentaren, dass ich sage, auch die rote Koalition, die große Koalition, die ein bisschen klein geworden ist, geschrumpft ist, aber dass die das sozusagen, dass das der letzte Schuss ist und dann ist alles vorbei. Nein, nein. Also ich glaube, wir sollten nicht zu sehr dramatisieren. Es ist eine ernste Lage.
Diese Chatpanne und die Trump-Gang, sind das Dilettanten oder ist das bewusst Chaos schüren? Oder was ist da los? Ich kann mir keinen Reim drauf machen.
Ich würde mal sagen, es stimmt alles. Also das ist schon eine Gang von Dilettanten, die natürlich den Umsturz in Amerika vorantreiben. Aber wir haben in Amerika immer wieder die Situation, wenn dort ein Wechsel ansteht, dass völlig neue Leute zum Teil aus merkwürdigen Hintergründen heraus in Washington an die Macht kommen. Das ist bei uns etwas anders. Wir sehen schon, dass in den Parteien die Leute über einen längeren Zeitraum arbeiten müssen, sich zeigen müssen, in der Öffentlichkeit Sicherheit sein müssen, sodass doch eher eine Klarheit darüber besteht, was sind das für Leute. In Amerika ist es ja in schleichender Putsch im Prinzip, denn unter Donald Trump versucht man ja auch nicht nur die Regierungsgewalt auszuweiten, sondern auch andere Kontrollmechanismen auszuschließen. Der Kongress fällt im Augenblick aus aufgrund der Situation, dass die Republikaner die Mehrheit haben und die sind völlig fixiert auf Donald Trump. Niemand kann Widerspruch erheben, weil er Angst hat, natürlich dann nicht wiedergewählt zu werden. Also höchstens Leute, die aus dem Kongress ausscheiden, sind da vielleicht in der Lage, etwas zu machen. Aber bis jetzt formiert sich dieser Widerstand noch nicht und natürlich wissen die Putschisten, sage ich mal, dass die Richter noch in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie eine entscheidende Rolle spielen zur Kontrolle der Regierung. Die versuchen sie auch auszuschalten, aber ich würde mal sagen, die Frage, ob das jetzt schon sozusagen alles verloren ist, die ist noch nicht entschieden. Und insofern diese diese Lüge, dieses Öffentlichwerden, dass dort sozusagen auf sehr fahrlässige Art und Weise sehr ernste Gespräche über die Sicherheit der Vereinigten Staaten oder über einen Krieg im Nahen Osten ans Tageslicht gekommen sind, das zeigt einfach auch die Unverfrorenheit dieser Leute, die behaupten, das sei alles nichts. Ich erinnere nur daran, Hillary Clinton hatte damals eine Handy-Affäre am Bein, wo sie mit einem Privathandy auch gesprochen hat. Es gibt bis heute keine richtigen Hinweise darauf, dass daraus irgendeine Konsequenz erwachsen ist, eine sicherheitspolitische für Amerika. Der Ex-Miss, der jetzige Außenminister, Verteidigungsminister der USA, der mit in dieser Runde saß, hat damals gefordert, er war damals noch Moderator bei Vox, dass man die Hillary Clinton für mehrere Jahre ins Gefängnis steckt. Das heißt, sie hat eigentlich was relativ Harmloses gemacht im Verhältnis zu dem, was die Herrschaften sich hier geleistet haben. Aber heute sind die Maßstäbe so weit verschoben, dass allein das Wort von Donald Trump ausreicht, dass die Leute sich in Sicherheit wägen können. Trotzdem glaube ich, dass sie untereinander in der Hackordnung ziemlich Bewegung haben werden, weil da der eine dem anderen nicht traut.
Kommen wir mal zu Putin, da traut ja auch keiner dem anderen, der stellt immer neue Forderungen. Ist das ein Katz-und-Maus-Spiel? Welches Kalkül steckt dahinter?
Ja, Putin hat kein Interesse an Frieden. Erstens fühlt er sich in einer Situation, wo die ukrainische Armee auf dem Rückzug ist. Das geht zwar Schritt für Schritt relativ langsam voran, aber er hat schon das Gefühl, dass er sozusagen die Oberhoheit an dieser Stelle hat. Für ihn ist natürlich gefährlich auch die Situation, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise auf Trump einlässt und sich fügt. Trump merkt langsam, dass die ganze Weltöffentlichkeit auf das Thema, was er selber ja gesetzt hat, er wollte ja an einem Tag den Krieg beenden und dauert das schon ein Stückchen und er kommt nicht wirklich voran an dieser Stelle. Und er ist inzwischen angefressen, weil überall die Kommentare gleich sind, die sagen, ja, der hat sich voll über den Tisch ziehen lassen von dem alten KGB-Schergen. Und das ärgert ihn natürlich, am meisten interessiert ihn ja sein Image und seine Wirkung nach außen. Er ist ja ein Showman an dieser Stelle. Und in diesem Interview, was er geführt hat jetzt, hat er den Nerven verloren, da sprach er von Piss off, also das heißt, also er ist angepinkelt, also in Vulgärsprache. Mit Interesse habe ich mir das angesehen, was die Russen aus dem machen, weil im Zusammenhang mit dem Präsidenten Putin haben die natürlich Angst, auch nur den geringsten sozusagen Anflug an Kritik in die Öffentlichkeit zu geben. Und tatsächlich, das Bischoff haben die völlig zensiert. Das heißt nur, dass der Trump ein bisschen sozusagen energisch jetzt darauf besteht, dass man miteinander zu Toppe kommt, zumindest was die Schwarzmeer-Lösung anbelangt. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass man in Russland sozusagen seitwärts sich bewegt und Donald Trump das natürlich zunehmend sozusagen in Schwulitäten bringt. Wir werden mal sehen, er ist ja wie ein kleines Kind an dieser Stelle, wie lange er noch Nerven hat, das mitzumachen, also sich hinhalten zu lassen. Gleichzeitig würde ich sagen, übertönt dieses vulgäre Ausbruch eine andere Botschaft, die in diesem Interview war. Er hat ja das bestätigt, was ich gesagt habe, er zielt schon darauf ab, eine dritte Wahlperiode anzustreben. Und dass es da mehrere Möglichkeiten gibt der Manipulation. Also er will höchstwahrscheinlich so eine Lösung haben, so eine dreckige, wie sie schon Putin damals mit dem Medvedev gemacht hat. Das heißt, er lässt den Vance eventuell den Vortritt bei der nächsten Wahl. Vance wird gewählt, gewählt und tritt dann zurück und da wird Donald Trump zum dritten Mal Präsident. Also es sind mehrere Botschaften, die uns sehr beunruhigen sollten.
Also er droht ja Russland, setzt allerdings auch die Ukraine unter Druck. Der schlägt sich auf keine Seite, habe ich den Eindruck, oder?
Na doch, er hat ja eine Seite, das ist er. Ihm geht es darum, natürlich vor den Amerikanern als der Macher dazustehen. Eigentlich ist schon in der ersten Wahlperiode, als er das erste Mal Präsident war, ist das alles ad absurdum geführt worden. Denken Sie dran, da wo der mit diesem nordkoreanischen Babyface da immer rumgekuschelt hat, also mit Kim. Und am Ende ist nichts rausgekommen. Er ist blamiert nach Hause geschickt worden. Der Kim bastelt weiterhin an seinen Atomwaffen. Das heißt also, all das ist ja nur aufgeblasenes Zeug. Aber ihm geht es natürlich um die Wirkung in der Öffentlichkeit. Und er möchte gerne vor den Amerikanern treten und sagen, erstens, ich habe diesen Krieg beendet. Zweitens, wir haben keine Ausgaben mehr damit. Und drittens, wir machen ein ganz tolles Geschäft noch. Wir werden hunderte Milliarden an dieser Ukraine verdienen, weil dieser Rohstoffdeal, also ein recht koloniale Geste sozusagen, den Leuten das bisschen, was sie haben in der Ukraine, noch zu nehmen. Das möchte er nach außen hin vertreten. Und im Augenblick sieht das nicht gut aus für ihn, weil Putin ganz andere Vorstellungen hat an dieser Stelle. Und insofern, sage ich mal, sucht er noch den Ansatz, wie er es machen könnte. Und da kommen wir an einen Punkt, der auch Deutschland sehr intensiv betrifft. Es gab hier mal wieder eine Diskussion darüber, dass die Sanktionen gegenüber Russland keine Wirkung zeigen. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe das auch immer wieder in unseren Gesprächen gesagt. Putin verlangt hier nahezu für jeden kleinen Schritt, den er machen sollte, sozusagen unter dem Druck von Putin, von Trump, dass die Sanktionen zum Teil fallen. Vor allem das Finanzsystem leidet unwahrscheinlich darunter, dass man keine internationalen Transaktionen machen kann. Das heißt, man möchte auf diesem Wege unbedingt Druck erzeugen gegenüber den Amerikanern und vor allem den Europäern, die sich weigern, da mitzumachen. Also an dieser Stelle auch nochmal die Bestärkung, Sanktionen haben eine Wirkung. Deswegen hat ja auch Donald Trump gesagt, pass mal auf, mein Guter, wenn das jetzt so weitergeht, werden wir alle Waren, die vor allem aus Indien und aus China kommen, aber auch aus anderen Regionen, die mit russischem Öl hergestellt sind, mit Zöllen bis zu 50% belegen. Das ist für China natürlich tödlich und insofern, sage ich mal, wächst der Druck schon auf Putin. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob wir nicht in den nächsten Tagen, Wochen doch durchaus Bewegung an dieser Stelle sehen.
Der Handelskrieg nimmt Fahrt auf und da sieht es natürlich gut aus für die USA, weil das einer der größten Binnenmärkte der Welt ist. Das heißt, die haben da eine gute Verhandlungsposition. Wie gut ist denn Europa darauf vorbereitet? Wir sind ganz schön abhängig, oder?
Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, Amerika steht nicht gar nicht so gut da, wie es nach außen hin scheinen mag. Denn bei der ersten Runde Trump hat er das Gleiche ja versucht und hat dann den Schwanz einziehen müssen, weil natürlich die Folgen für den amerikanischen Markt ungeheuer sind. Er ist ja angetreten und deswegen ist er gewählt worden, vor allem von vielen Amerikanern, dass er die Inflation, die unter Biden ja nicht mehr ganz so groß war, aber zumindest spürbar war, dass er sie weiter sozusagen senkt. Das ist in diesen Maßnahmen, die er jetzt macht, nicht der Fall. Und wir müssen immer sehen, Amerika arbeitet ja nach einem eigenen inneren politischen Plan. In zwei Jahren sind die entscheidenden Wahlen für den Kongress, wo der Präsident sozusagen die Rechnung präsentiert bekommt. Wenn er bis dahin keine Erfolge vorweisen kann, vor allem an dieser Stelle, oder die Sache noch viel schlimmer wird durch die Zölle, dann ist er unter Umständen auch eine sozusagen lahme Dick, das heißt also eine lahme Ente und kann nicht mehr das machen, was er jetzt im Augenblick mit der Machtfülle, die er auch im Kongress hat, durchsetzt. Das heißt, für Trump sind diese Zölle auch nicht ungefährlich. Und dass wir natürlich davon abhängen als Exportnation, das ist ja vollkommen klar. Wir sind gebeutelt durch die Entwicklung in China. Die kommen nicht richtig aus dem Knick. Wir kriegen diese zusätzlichen Zölle, die auch uns vor allem in der Automobilindustrie drücken. Das heißt also, wir kommen wirklich in schlechtes Fahrwasser, nur weil einer am anderen Ende meint, mit diesen absurden Mitteln im 21. Jahrhundert die Wirtschaft voranzubringen.
Dieses imperialistische Gehabe ist ja nicht nur unsympathisch, es ist ja auch gefährlich, wenn man sich jetzt Grönland anschaut. Die Grönländer haben ja, wenn es die kalte Schulter gezeigt, aber kann da Europa irgendwas machen oder können wir da nur zugucken?
Naja, wir sind sehr leise. Wir haben zwar Dänemark unsere Unterstützung zugesagt, aber was sollte das sein, wenn die Amerikaner dort landen? Im Prinzip ist es ein Popanz, den man da aufbaut. Die Amerikaner haben längst ja Militär in Grönland. Herr Wenz hat sie ja besucht, auch wenn er ganz Grönland besuchen wollte und unerwünscht war. Das war ja schon ein deutliches Zeichen der Grönländer. Die haben sehr viel Courage bewiesen. Mal sehen, ob die Europäer, die Restlichen, das auch in der Lage sind, so zu machen. In jedem Fall ist das für Donald Trump ein schönes Thema, mit dem er die Öffentlichkeit beschäftigen kann. Das heißt also, er kann da den Nationalismus in Amerika schüren, er kann zeigen, dass er sich kümmert um die Dinge. Ob er tatsächlich sozusagen Grönland besetzen will, und das passiert dann natürlich sehr schnell, da brauchen wir uns gar keine sozusagen Illusion zu machen, das ist im Augenblick noch nicht raus, und es ist auch nicht raus, ob der Kongress so etwas mitmacht, denn es liegt ja nicht nur in der Macht des Präsidenten. Aber als Thema gefällt ihm das sehr, sehr gut, ständig sozusagen die Öffentlichkeit auch mit dieser Sache abzulenken von den Misserfolgen, die er schon längst hat.
Ach, meine Güte, wird es irgendwann mal besser oder werden wir in unseren Gesprächen...
Naja, ich würde mich ja schon mal freuen, wenn wir am Montag so zusammenkommen und sagen, es interessiert uns mal nicht die Woche, was der Trump losgelassen hat. Entweder haben wir uns dran gewöhnt oder es ist so ein Unsinn, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen. Aber im Augenblick, ich stöhnte ja schon an dem Tag, wo er wiedergewählt worden ist, in unserem Gespräch damals am Montag, ich stöhnte schon, dass wir dann wieder 2-3 Jahre lang jeden Tag mit diesem bekloppten Menschen zu tun haben. Und das ist im Augenblick der Fall. Es gibt andere Ebenen, wo man sagt, na schauen Sie mal, Tesla, die Entwicklung mit Herrn Musk lässt ja hoffen, dass es auch einen Widerstand auf anderer Ebene gibt. In Deutschland und in Europa ist der Absatz zusammengebrochen auf die Hälfte. Das ist ja wenigstens eine gute Nachricht, ja, sage ich mal. Auch wenn ich sozusagen von solchen Boykottgeschichten nicht viel halte, aber in dem Fall ist es eine ganz natürliche Haltung der Menschen. Wer will mit einem Auto fahren, wo man nicht weiß, wo man es geparkt hat, dass es nicht gleich noch abgebrannt wird. Ja? Das ist eine Situation, wo man sagt, ja, Hoffnung, vielleicht verkrachen sich ja der Musk und der Trump, da sind wir natürlich auch erstmal beschäftigt mit dieser Soap-Opera dann, aber immerhin haben die ja nicht so viel Zeit, sich mit anderen Unsinn zu beschäftigen. Also es ist schon eine sehr turbulente Zeit, und in dieser Zeit ernste Entscheidungen vernünftig zu treffen, Sie sehen ja, wie schwer die Koalitionsverhandlungen bei uns laufen.
Jetzt brauche ich aber auf unbedingt noch eine gute Nachricht. Haben Sie noch was in petto?
Nachricht war ja schon mit Tesla, aber vielleicht kriegen wir ja heute eine sehr gute Nachricht rein. In Frankreich treffen die Richter eine sehr wichtige Entscheidung. Marine Le Pen, die rechtsradikale Präsidentschaftskandidatin mit sehr guten Aussichten, sehr guten Umfragen, könnte heute eine Gerichtsauflage kriegen, dass sie bei der nächsten Präsidentenwahl nicht antreten darf wegen Veruntreuung. Es geht um 7 Millionen, die sie sozusagen mit ihrer Partei aus europäischen Mitteln veruntreut hat. Im Übrigen ist das Geld nicht nur für die Parteiarbeit draufgegangen. Der Butler von ihrem Vater wurde davon bezahlt und ihr Privatsekretär und auch ihr schönes kleines Schloss bei Paris. Ich meine, sie ist ja sehr volksnah, kümmert sich ja um alle Armen in Frankreich und deswegen lebt sie ja dort in diesem Schloss. Das heißt also, es könnte sein, dass kluge Richter, couragierte Richter, es ist nicht ganz einfach, so eine Entscheidung zu treffen, aber sie für unwählbar erklären für die nächsten Jahre, weil sie verurteilt worden ist wegen Veruntreuung. Und auf diese Art und Weise Frankreich zumindest dieser Schock wie in Amerika erst einmal offensichtlich erspart bleibt. Das wäre für uns alle in Europa eine sehr, sehr gute Nachricht.